Ja, Michael, wir haben uns überlegt, wir fangen ganz harmlos an und arbeiten uns zum komplizierteren Teil vor. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wer kann denn alles Organe spenden?
Eigentlich jeder, der gesund ist. Also wenn man jetzt Organspender wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt in eine Situation kommt, dass das Organ gespendet werden kann, relativ gering. Weil das ist ja nur eine besondere Situation, wenn man praktisch hirntot ist und dennoch die Grundfunktionen des Körpers noch funktionieren. Also jeder kann es eigentlich sein.
Wie hoch ist denn die Altersgrenze für Organspende? Ab wann darf ich denn mich dafür entscheiden, Organe zu spenden?
Als natürlich volljährig kann es sein. Was ich jetzt überhaupt nicht gesagt habe, es gibt natürlich die Lebensspende. Also zum Beispiel meine Niere hat mir mein Bruder gespendet. Hat mir eine seiner Nieren gegeben. Es ist die Möglichkeit bei einer Leber. Die Leber ist ein Organ, das nachwächst. Und deswegen ist es möglich, die Hälfte der Leber einem Verwandten zum Beispiel zu spenden. Und dann wächst meine Leber nach und bei meinem Verwandten ebenfalls.
Warum ist es wichtig, sich deutlich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden?
Ja, die deutsche Gesetzgebung sieht im Gegensatz jetzt zu Österreich oder Spanien oder auch in der Schweiz, weiß ich noch gar nicht, ob das definitiv beschlossen ist, vor, dass man praktisch nur Organspender ist, wenn ich einen Organspendeausweis ausfülle. In den anderen Ländern ist es so, dass sie sagen, jeder ist Organspender, ja, und wer kein Organspender sein möchte, der tut es ausdrücklich erklären. Im Grunde genommen dasselbe, es wird halt die Masse der Leute, die nichts machen, die wird halt dann einfach als Organspender erklärt.
Gut, komme ich mal zu einer Rückfrage. In einem Heft der Waldorfschule ging es auch um Transplantation. Ein Junge bekam ein Herz. Nach der OP hatte der Junge plötzlich Angst vor Wasser. Hat sich bei Ihnen auch etwas verändert? Wird ein Teil der Seele mittransplantiert?
Also wir kommen natürlich jetzt in den theologischen Bereich rein. Aus meiner Sicht und auch aus dem Verständnis der großen Kirchen, überhaupt aller Kirchen, auch aus dem Judentum, wird eben die Seele nicht mittransplantiert. Denn meine Seele wird in die Auferstehung gehen. Dort wird sie den neuen Geistleib empfangen, um bei Jesus zu sein.
Also dazu passend die nächste Frage. Ist es biblisch? Wo finde ich es in der Bibel, dass es erlaubt ist?
Ja, das ist, Sie wissen, dass der Unterschied zwischen Melanchthon, ja, oder zwischen Zwingli und Luther. Ja? Luther hat gesagt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und Zwingli hat gesagt, alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Ja? Theologische Positionen, also ich weiß nicht, ob Sie das in anderen Dingen auch so machen. In der Bibel steht nichts, dass ich ein Auto kaufen soll oder sonst was. Viele Dinge von meiner Lebensgestaltung steht auch nichts, dass ich Tabletten schlucken soll und dergleichen. Ja, also ich ja.
Kam Ihnen je der Gedanke, dass Sie in Gottes Plan eingreifen, ihm ins Handwerk pfuschen?
Nein. Obwohl man sich sowas natürlich überlegt. Ich denke, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu kurz denkt. Diese Frage müssen Sie sich ja immer dann stellen. Jede medizinische Behandlung können Sie das fragen. Pfusche ich in Gottes Handwerk? Überlegen Sie mal, es ist ja auch, ich meine, die Transplantation ist ja nur ein kleiner Teil. In Wirklichkeit betrifft es wenige Menschen. Aber wie viele Leute nur durch Maschinen am Leben gehalten werden? Ist das ein Eingriff in Gottes Plan? Ist es ein Segen, dass die Medizin das kann? Ist es ein Geschenk Gottes? Das ist ein, also die Fragen sind viel größer. Man darf das gar nicht auf die Transplantation zurückführen. Wenn es auch natürlich durch Organe irgendwie existenziell zu sein scheint, aber es betrifft alles.
Also als Interviewer darf man ja nicht seine eigene Meinung sagen, aber mir brennt es gerade auf der Zunge. Ich denke immer, dass Gott uns die Weisheit gegeben hat, Medizin studieren zu können und damit auch neue Dinge hervorzubringen, um Gottes Schöpfung noch schöner und prächtiger zu machen.
Ich meine, es gibt natürlich schon auch ethische Fragen. Ich hatte eben vor vielen Jahren mal einen Roman gelesen, lang vor der Transplantation, wo praktisch zu jedem Menschen wurde jemand geklont als Ersatzteillager. Ich glaube, es gibt auch eine Verfilmung inzwischen darüber. Das sind natürlich grundethische Fragen, wo man klar auch das herleiten kann, dass es nicht geht, ja.
Herr Basler, würden Sie auch Organe für andere Menschen spenden, die in Not sind? Haben Sie einen Organspendeausweis?
Ja, eine gute Frage. Nein, ich habe keinen Organspendeausweis, aber das kommt mehr daher, dass bis vor 2 Jahren ich das nicht konnte, wegen meiner Hepatitis C. Seitdem ist erst die Hepatitis C behandelt und das braucht eine gewisse Zeit, wo man sagt, die Viren dürfen nicht mehr nachweisbar sein. Also man möchte dann niemanden anstecken. Dann. Ja,
wie hoch ist die Altersgrenze für eine Transplantation?
Ich weiß nicht, ob es da eine Altersgrenze gibt. Es gibt zum Beispiel ein Spenderprogramm, das nennt sich Old for Old, also weil es so wenig Organe gibt, aber es gibt doch viele alte Menschen, die auch spenden würden und wo man vielleicht sagt, das Organ ist schon halb verbraucht oder so. Aber wenn ich jetzt 60 bin oder 62, so wie ich, oder 70 oder was, bin ich auch zufrieden, wenn ich die Niere von einem anderen 70-Jährigen kriege. Die Lebensdauer von Organen ist ja manchmal verblüffend hoch, ja.
Was für eine Rolle hat Geld in Ihrem Heilungsprozess gespielt?
Also in einer Organtransplantation darf ja Geld keine Rolle spielen. Das ist so bei der Niere, wenn eben jemand eine Lebensspende macht, dann müssen beide zu einer Ethikkommission. Das sind 4 Leute. Ein Anwalt, ein Psychologe und 2 Ärzte, die einem da auseinandernehmen, versuchen herauszufinden, ob Organhandel im Spiel ist. Ist ja durchaus möglich. Ich bezahle irgendjemand von einem Drittweltland, er soll mir was spenden. Ja? Und diese Dinge laufen ja und die sind schrecklich. Da ist das wirklich ein Fluch. Neulich kam auch im Fernsehen ein Bericht, wo Leute dann auch ihre Niere verkaufen und dergleichen, aber dann ganz schlecht medizinisch behandelt werden. Was grundsätzlich ist, krank sein überhaupt, wenn man ernsthaft krank ist, hat man in der Regel finanzielle Probleme. Das gilt auch für andere Krankheiten, wenn jemand Krebs hat, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man teure Medikamente wird. Die Umwelt nimmt das manchmal gar nicht so wahr, aber der Kranke macht sich in der Regel sehr viel Sorgen.
Wie oft haben Sie gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Häufig. Ja, und gleichzeitig auch, wenn diese vielleicht Fragen oder auch anklagenden Sachen gegenüber Gott gefühlt oder ausgesprochen waren, gleichzeitig habe ich ja den Heiligen Geist in mir, als ich Jesus aufgenommen habe. Und das muss ich sagen, nie hat mich das verlassen, auch wenn ich, sage mal, Gott gegenüber völliges Unverständnis ausgesprochen habe. Aber ich wusste doch, ich gehöre zu dir und irgendwann geht alles zu einem guten Ergebnis.
Hier fragt jemand, der ebenfalls leidtragend ist mit Schmerzerfahrungen, Medikamentenbeeinflussung und Erschöpfung, dass eben auch sein Weg davon geprägt ist. Derjenige fragt, wie steht Gott zu Marihuana als Schmerzlinderung? Denn es gibt hier, ich traue es mich nicht auszusprechen, falls ich es falsch ausspreche, gibt es hier entsprechende Schmerzmittel.
Ja, Tilidin, ja. Also
ach, so heißt es. Ja. Und derjenige möchte wissen, ob ja Marihuana eine von Gott bejahte Medikation ist.
Ich bin ja jetzt natürlich nicht Gottes Ratgeber, aber ist ja so, dass ich andere Drogen ja auch nehme als Schmerzmittel. Opiate, Morphium, dergleichen, das sind ja Drogen auch. Und viele Medikamente sind ja Drogen, nur es liegt an der Dosierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das medizinisch eingesetzt wird, dass es durchaus eine Berechtigung hat.
Eine Frage habe ich noch. Was ist Ihre Empfehlung? Wie sollte man leben, um glücklich und zufrieden zu sein?
Ja. Ich gebe eine platte Antwort, die gleichzeitig nicht platt ist, sondern existenziell ist. Ich glaube, Jesus nachzufolgen.
Vielen Dank.
Immer schön. Ich würde gerne noch was sagen, nicht um jetzt vielleicht mich da hervorzuheben. In der Zeit, wo ich eben auch so krank bin, habe ich die Schule, für die ich arbeite, die ist inzwischen dreimal so groß. Und durch viele Initiativen meinerseits. Ich in der Gemeinde, wo ich war, hat man mich gefragt, das war da gerade um die Transplantation rum, ob ich das neue Gottesdienstgebäude planen und bauen würde, weil ich von der Schule her viel Erfahrung da drin hatte. Ich habe ja gesagt, trotzdem es mir so elend ging. Und es ging. Also ich möchte mich nicht rausstellen, aber man sieht, also Gott, also mir war es einfach wichtig, offensiv trotz alledem mit Jesus irgendwie zu leben, wobei ich das völlig akzeptabel finde, dass man kann auch so schwach sein und sagen, ich möchte nicht und ich kann nicht. Und das hat dann auch seine Berechtigung.
Dankeschön.
Darf ich Ihnen am Schluss noch was sehr Persönliches mitgeben? Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mein Glauben auch verändert hat. Als ich damals bei der ersten Transplantation im Vorbereitungsraum lag, also bevor man in OP kommt, wo der Anästhesist einem dann die Zugänge legt und wo man dann auch die Medikamente zum Einschlafen und dergleichen kriegt, da lag ich da, dann war ich gerade allein, die Ärzte und Schwestern waren weg. Und ich habe nochmal dran gedacht, an die Transplantation. Und dann hatte ich wie ein Bild, ob es jetzt eine Vision war oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall meinte ich, ich sehe einen halbdurchsichtigen Vorhang. Wie so in die Ewigkeit. Und dahinter sehe ich eine Gestalt. Und ich habe das Gefühl, es ist Jesus. Und Jesus sagt, ich freue mich, wenn du kommst. Und das war für mich die unendliche Erfahrung. Er liebt unmesslich viel mehr. Wir sind oft voller Vorwürfe gegen uns selbst. Wir kennen unsere Schwächen, unser Versagen. Aber er freut sich über uns.
Während des nächsten